Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Grundkurs des Glaubens. Heute am Freitagnachmittag sagt Ihnen Regina Frei. Rom, Vatikan und wer ist Papst Franziskus? So lautet der Titel unserer heutigen Sendung. Referent ist Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wir unterhalten uns über Rom, Vatikan und über Papst Franziskus. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, es ist jetzt ja beinahe schon ein Jahr her, ein bisschen länger. Also müssen wir noch warten. März war es, als Papst Franziskus auf den Balkon des Vatikan trat und wie sich die Welt gefragt hat, wer ist Papst Franziskus? Wer ist dieser Mann dort auf dem Balkon? Und wie kam das alles zustande? Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Regina Frei und ich bin jetzt im Gespräch gleich mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, den ich jetzt herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
So, schön, dass wir uns jetzt hören. Jetzt hat es doch geklappt. Manchmal hat die Technik einfach seine Tücke.
Tückende Technik, genau.
Genau. Pfarrer Filler, vielleicht am Anfang können wir uns ja mal kurz unterhalten über Papst Franziskus. Es ist jetzt eigentlich fast schon ein Jahr her, dass Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt wurde und trotzdem sagen wir immer noch unser neuer Papst. Das finde ich ganz interessant. Wie ging es Ihnen denn, als dieser Kardinal Bergoglio auf den Balkon getreten ist? Wussten Sie sofort, aha, das ist der und der und der kommt dort her und war mal Kardinal von Buenos Aires und hat dies und das getan?
Mir ist es sicher wie den meisten anderen gegangen. Ich war völlig überrascht von dieser Wahl. Ich kannte den Menschen überhaupt gar nicht, hatte auch noch nie was von ihm gehört. Einen Tag nach der Papstwahl hat mich die örtliche Zeitung angerufen und wollte einen Kommentar von mir zur Papstwahl haben. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich freue mich, dass wir einen neuen Papst haben. Mehr kann ich aber nicht sagen, weil ich überhaupt gar nichts weiß von diesem Papst aus Argentinien, aus Südamerika. Und deshalb war die Wahl dieses Mannes für mich auch eine echte Überraschung. Und wahrscheinlich deshalb müssen wir uns alle noch ein bisschen daran gewöhnen, dass wir jetzt einen Papst haben, einen neuen Papst haben aus Südamerika.
Jetzt ist es ja so, bei so einer Papstwahl, da wird vorher viel gemunkelt und geredet. Es gibt ja auch so eine Liste, die nennt sich Papabile, also wo alle Kardinäle draufstehen, die eine Chance hätten, Papst zu werden. Da stand er nicht drauf. Aber es ist schon, man hat so das Gefühl, so unbekannte Welt und am Ende kommt dann ein Papst dabei raus und man weiß nicht so ganz, also man weiß natürlich, die Kardinäle wählen ihn, aber es ist schon noch faszinierend. Das hat noch, ich glaube, deshalb ist auch die Beteiligung der Medien oft noch so groß, weil es so noch was ganz Faszinierendes hat, wo man eigentlich auch keinen Einblick bekommt, bis dann bekannt wird, wer zum Papst gewählt wurde.
Genau, es ist schon interessant. Es gibt ja diese berühmten Romane von Dan Brown, wo die auch ja immer im Bereich der Kirche spielen und da ist in einem dieser Bücher wird ein Konklave der Zukunft beschrieben, wo eine Papstwahl stattfindet und die Weltöffentlichkeit einfach überhaupt kein Interesse hat. Ein Übertragungswagen steht da am Petersdom und es ist ein Ereignis in seinem Roman, was von der Welt eigentlich ignoriert wird und wir können einfach sehen, wie die Begeisterung ungebrochen ist, Popularität ungebrochen ist, wie die ganze Welt dann nach Rom schaut, auf den Schornstein der Sistinischen Kapelle, der uns anzeigt, wenn dann der Rauch herauskommt, ob ein neuer Papst gewählt worden ist. Und das war natürlich auch bei der letzten Papstwahl so. Erst das Überraschende, der Rücktritt von Papst Benedikt, ein einmaliges Ereignis in der neueren Kirchengeschichte, mit dem überhaupt keiner gerechnet hat. Das ist auch was ganz überraschend war. Und dann eben wird ja, das Sprichwort, wer als Papst ins Konklave hineingeht, kommt als Kardinal wieder heraus. Kandidaten, die vorher als Tipps gehandelt werden, werden oftmals dann nicht zum Papst gewählt. Und ganz offensichtlich ist es aber so, dass es ja eine ganze Reihe von großen Aufgaben anstanden im Vatikan, dass diese Kurienreform auf der Tagesordnung stand und dass eine ganze Menge von großen Aufgaben da waren, wo Benedikt gesagt hat, das ist etwas, was ich jetzt mir nicht mehr zutraue, wo mich einfach im Alter auch vielleicht etwas die Kraft verlässt und wo er sich mutig dazu entschlossen hat, auf sein Amt zu verzichten. Und hier haben jetzt die Kardinäle einen Mann auf den Papstthron gehoben, der die nötige Energie und das Durchsetzungsvermögen hat, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, da gibt es einige Aufgaben, die so ein Papst hat. Für uns, ich sage es mal, für uns Katholiken ist es ja oft selbstverständlich, man spricht über den Papst, man hat auch so ungefähr eine Ahnung, was er alles macht. Aber ja, was macht ein Papst eigentlich den ganzen Tag so?
Wie der Tagesablauf des Papstes aussieht, das kann man ja in verschiedenen Büchern nachlesen. Der Mann ist natürlich total eingespannt, hat einen von morgens bis abends ausgefüllten Tag, wo einfach sicher ein Großteil seiner Arbeit darin steht, mit Menschen zu darin besteht, mit Menschen zu sprechen, mit seinen Mitarbeitern sich abzustimmen, mit den Kardinälen und eben dann die großen Linien vorzugeben, nach denen dann die Aufgaben bewältigt werden sollen. Ich glaube, das ist sicher ganz entscheidend. Dazu kommt eben dann die Generalaudienzen und der Empfang für Diplomaten aus aller Welt. Das ist repräsentative Verpflichtungen. Das alles ist ein sehr anstrengender und ausgefüllter Tag.
Man kannte das ja noch, jetzt bei Papst Franziskus ist es nicht mehr möglich, aber bei Papst Benedikt konnte man als Pilger, wenn man auf den Petersplatz kam, morgens und abends immer schauen, brennt da noch Licht in der päpstlichen Wohnung. Bei Papst Benedikt war es meistens der Fall. Also der hatte wirklich also einen sehr ausgefüllten Tag. Papst Franziskus wohnt jetzt nicht in der päpstlichen Wohnung, sondern im Gästehaus Santa Marta. Das ist im Vatikan, das heißt, man kann leider nicht schauen, ist er schon wach oder ist er noch wach. Aber ja, es ist gerade, ich denke, so diese inhaltlichen Linien, wie Sie gesagt haben, die er vorgibt, das passiert ja hauptsächlich durch ja Schriften oder ja Enzyklika oder ja, es gibt ja tausende verschiedene päpstliche Verlautbarungen, wo man dann nachlesen kann, was gerade der Papst zu was ihm wichtig ist und was ihm am Herzen liegt. Und bei Papst Franziskus merkt man immer mehr so diese Freude am Glauben und auch die Glaubensweitergabe, die ihm doch sehr wichtig ist.
Ich glaube, das ist einfach auch eine andere Art und Weise der Glaubensverkündigung. Inhaltlich denke ich, passt zwischen Papst Benedikt und zwischen Franziskus kein Blatt Papier. Da geht es einfach in einer Linie weiter. Aber der Stil der Verkündigung ist jetzt ein ganz anderer. Von Benedikt hatten ja gesagt, er ist so der Professor auf dem Papstthron und jetzt haben wir einen Menschen, der wie ein einfacher Pfarrer predigt, der den Glauben mit einfachen Worten versucht zu verkünden und der immer wieder auch die wichtigen Grundlagen des Glaubens betont und wo wir natürlich auch jetzt spüren, das ist ein Papst, der kommt nicht aus Deutschland, der kommt nicht aus Europa, das ist kein Italiener, das ist jemand aus Südamerika. Und er hat natürlich einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Perspektive von der Weltkirche her gesehen. Und das ist etwas, wo wir uns sicher noch manchmal dran gewöhnen müssen, dass hier jemand am Steuer der Kirche steht, der einfach mit einem ganz anderen Blick die Kirche beurteilt, als wir das aus unserer deutschen Perspektive heraus tun.
Ja, das merkt man immer mehr, wie Sie schon gesagt haben, diese deutsche Perspektive, die wird manchmal recht eng. Wenn man dann aber allerdings in Rom ist und dann auf dem Petersplatz steht, also mir ging das so, ich habe länger in Rom gelebt, man hat da das Gefühl, die Kirche wird plötzlich weit. Also das ist dieses Wunderbare, was einem vielleicht dort erst auffällt, so der Vatikan und Rom, da sind so viele verschiedene Nationen, so viele verschiedene Christen, Katholiken vor Ort, die alle so unterschiedlich sind, aber man ist miteinander doch irgendwie verbunden. Also das einerseits sagt man immer, der Vatikan, das ist alles so zentralisiert und wir blicken alle auf Rom, aber es hat auch was sehr Schönes, wenn man dort dann feststellt, die Kirche besteht nicht nur aus der Handvoll Gemeindemitglieder, die wir zu Hause noch sind.
Ganz genau, das ist eben das erhebende Gefühl, wenn man da auf dem Petersplatz steht, zum ersten Mal vielleicht, und dann weiß und sieht, hier ist eigentlich das Zentrum, hier ist die Grundlage der weltumspannenden Kirche, hier ist der Anker, zu dem ich auch dazugehöre, mit der Gemeinde, aus der ich stamme, mit der Kirche, aus der ich komme. Weil hier hat alles ein Fundament. Hier ist einfach am Grab des heiligen Petrus das Zentrum der Weltkirche. Das ist einfach ganz großartig, dass auf diese Weise auch nach außen hin sichtbar und deutlich wird, dass die Einheit der katholischen Kirche hier im Petrusamt ihr Fundament hat.
Das ist ja auch so wunderbar, das haben Sie jetzt auch schon angesprochen, dass man gerade, also der Petersdom ist ja wirklich auf an die Stelle gebaut, wo das Grab des heiligen Petrus sein soll. Also ganz genau kann man es natürlich nicht mehr sagen, aber das ist schon sehr beeindruckend. Es gibt ja unter dem Vatikan diese Ausgrabungen, die Scavi nennen sich die, also diese dieser Friedhof, der da früher war. Und es ist schon sehr beeindruckend, wenn man dann sieht, da ist das Petrusgrab und dann kommt direkt darüber der Altar des Vatikan, des Petersdoms, und dann kommt diese Kuppel und dann das Kreuz oben und dann eigentlich nur noch der Himmel. Also das finde ich sehr faszinierend.
Und zeigt eben, dass wir hier einfach eine authentische Stätte haben von der Antike, aus den Zeiten der Christenverfolgung heraus. Ist das eben der Punkt, ist das der Ort, an dem wir hier die katholische Kirche verorten können sozusagen. Mhm. Und das ist einfach ein sprechendes und lebendiges Zeugnis dafür, dass dieser Leib Christi, diese Gemeinschaft der Kirche einfach von oben kommt, dass sie vom Heiligen Geist geführt wird, der sie durch die Zeitläufe hindurch, durch alle Schwierigkeiten, durch alle Krisen hindurch geführt hat, damit sie den Menschen das Wort Gottes verkündet und sie zum Glauben führen kann.
Ja, jetzt haben wir uns so ein bisschen in der ersten Runde über Papst Franziskus unterhalten, über den Vatikan, über den Petersdom, und natürlich kommt man da um Rom nicht drum rum, denn das befindet sich ja mitten in Rom. Das Telefon blinkt auch schon, da gehe ich jetzt ganz spontan einfach mal dran und sage: Grüß Gott, wer ist denn da in der Leitung?
Ja, schönen guten Tag. Hier ist Herr Nauex aus Kempen am Niederrhein.
Herr Nauex, Sie haben eine Frage. Sie dürfen sich gleich beteiligen an der Sendung.
Ja, prima. Wissen Sie, ich finde es so herrlich und so beruhigend auch für unsere Kirche, für unsere katholische Kirche, dass Christus gesagt hat, die Mächte der Finsternis können unserer Kirche nichts anhaben. Und ich finde das so wunderschön beruhigend, dass unsere Kirche auch gegen den modernen Zeitgeist trotzdem überleben wird. Da bin ich von überzeugt. Und zum anderen muss ich auch sagen, ich werde Johannes Paul II., Papst Johannes Paul II., war mein Lieblingspapst, ja, weil der den Mumm hatte, das Rückgrat hatte, auch mal gegen Zeitgeist, Leute, gegen Moderne, auch mal ein Machtwort zu sprechen. Und trotzdem war er bei der Jugend, oder vielleicht auch gerade deswegen, so beliebt, weil er echt war, weil er noch ein Rückgrat hatte. Mhm. Und das erhoffe ich mir jetzt vom Papst Franziskus auch, dass er nicht dem Zeitgeist nach dem Mund redet, sondern dass er sich mehr an die Heilige Schrift hält. Mhm.
Ja, danke, Herr Nauek, für diesen Beitrag. Gut, herzlichen Dank. Und
ist richtig abgelaufen jetzt, ne?
Nein, Sie dürfen gern noch, wenn Sie eine Frage haben.
Ja, ich hätte noch eine Frage. Gerne. Und zwar zur Kommunion. Und zwar ist es so, dass ich gehe eigentlich nur, mir ist so beigebracht worden, ich bin so erzogen worden, dass ich nur dann kommunizieren gehe, wenn ich vorher gebeichtet habe. Und gehe ich jetzt nicht jeden Sonntag beichten, und deswegen bleibe ich manchmal so fast schon alleine in der Messe, in der Bank sitzen, wenn dann die Völkerumwanderung stattfindet und alle zum Altar gehen. Ne? Aber ich glaube, aber von denen, die da zum Altar gehen, sehe ich jetzt allerdings sehr, sehr wenige, die dann auch beichten gehen. Mhm. Stimmt das so oder ist das jetzt aufgehoben, dass man nicht mehr, dass man vorher kommunizieren sollte, damit man ohne Sünden ist?
Ja, danke, Herr Nauek. Das trifft jetzt unser Thema heute nicht ganz, aber ich denke, Pfarrer Filler, Sie können bestimmt kurz dazu was sagen.
Ich kann gerne kurz antworten auf die Frage. Es ist auch heute noch so, dass jeder katholische Christ verpflichtet ist, wenn er sich einer schwerwiegenden Sünde bewusst ist, zu beichten, bevor er die Kommunion empfängt. Als einfache Regel sage ich den Leuten immer, dass wenn man etwa einmal im Monat zur Beichte geht, dann ist man sicher auf der sicheren Seite und kann auch guten Gewissens jeden Sonntag zur Kommunion gehen. Das ist natürlich aber immer die Frage, dass sich jeder selbst auch prüfen muss, kann ich eigentlich, soll ich heute zur Kommunion gehen oder nicht?
Ja,
wir hatten auch noch hingewiesen auf das biblische Fundament im Neuen Testament des Papstamtes. Das ist ja die berühmte Stelle in Matthäus Kapitel 16, Vers 18, wo Jesus seine Apostel danach fragt, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und er fragt, für wen haltet ihr mich? Und Petrus bekennt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da bekommt Petrus dann die Antwort des Herrn, ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Also die Mächte des Todes, der Vergänglichkeit können der Kirche nichts anhaben, denn sie ist auf Petrus gegründet und auf die Nachfolger des heiligen Petrus und sie wird geführt vom Heiligen Geist. Das ist der Beistand, den Christus seiner Kirche gegeben hat.
Ja, dann herzlichen Dank an Herrn Nauek für diesen Beitrag zu der Sendung. Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich bin heute im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln über die Frage Rom, Vatikan und wer ist Papst Franziskus? Eine Hörerin hat uns erreicht und zwar Frau Enders aus der Nähe von Frankfurt. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Sie haben eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage. Das ist eigentlich mehr, es geht um den Ausspruch, ich weiß auch nicht, wer es irgendwann mal im Lauf der Kirchengeschichte gesagt hat, Ecclesia semper reformanda. Mhm. Und da hätte ich ganz gerne mal von Herrn Pfarrer Wieler gehört, wie er das im Zusammenhang mit dem Amt unseres jetzigen Papstes Franziskus sieht. Das war's schon.
Gut, danke Frau Enders für diese Frage. Dann geben wir mal weiter, Pfarrer Filler. Ecclesia semper reformanda heißt ja übersetzt, die Kirche erneuert sich immer selbst. Wie ist das unter Papst Franziskus zu verstehen?
Ja, Ecclesia semper reformanda, die Kirche ist immer reformbedürftig, ist letztlich ein Satz, der aus der Geschichte der Reformation stammt und geht er zurück auf Judicus van Lodenstein, der im 17. Jahrhundert gelebt hat und dieses Anliegen Reformation hier in einem prägnanten Satz zusammengefasst hat. Es ist natürlich insofern ein wichtiges und bleibendes Anliegen, als dass wir Christen es sind, die immer die Kirche bilden und die immer reformbedürftig sind. Wir haben die Umkehr immer nötig. Das ist ja die Botschaft des Herrn, die sich wie ein roter Faden durch das Evangelium zieht, kehrt um. Das ist das erste Wort, was Jesus seinen Jüngern sagt. Und wir haben es immer wieder nötig, umzukehren, uns zu reformieren, damit wir immer mehr Kinder Gottes werden, damit wir immer mehr das Leben Gottes in uns ausprägen, damit wir immer mehr auch die Gestalt der Kirche verkörpern. Das ist ja das Geheimnis der Kirche, dass sie der Leib Christi ist, dass wir Christen Glieder an diesem Leib der Kirche sind und so mit Christus verbunden werden. Und das ist eben etwas, eine Aufgabe, der wir immer mehr gerecht werden müssen. Und wenn wir auf Papst Franziskus schauen, so sehen wir eben, dass er auch die Aufgabe hat, die Gesellschaft der Kirche, des Vatikans, der Behörde, die die Kirche ja auch ist und auch sein muss. Und diese Gestalt, die muss eben immer auch angepasst werden, die muss immer verändert werden. Da gibt es einigen Reformbedarf. Und hier hat er eben die Aufgabe jetzt dafür zu sorgen, dass eben die Kirche effektiv arbeiten kann und dass sie auf eine möglichst gute Weise dann ihrer Aufgabe nachkommen kann, die Menschen zu Gott zu führen.
Jetzt frage ich mal nach, Frau Enders, ist die Frage damit beantwortet oder
haben Sie noch ja, mal eigentlich schon, aber das würde dann zu weit führen. Das gibt ja einen Diskussionsrund, das machen wir nicht. Das es geht um die Reformbedürftigkeit. Mhm. Ja. Mhm. Natürlich sind wir alle Kirche, aber wir sind ja auch gehalten, wenn wir uns zur Kirche bekennen, zur Taufe und zur katholischen Kirche, sind wir ja auch gehalten, das, was der Papst sagt, zu befolgen. Und inwieweit ist dann eine Reform nötig manchmal oder auch nicht? Aber so wie es jetzt Herr Pfarrer Willeck gesagt hat, bin ich schon durchaus zufrieden. Er hat ja eigentlich alles ausgedrückt, was damit verbunden ist.
Okay.
Ja?
Alles klar, Frau Enders, herzlichen Dank. Gut, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, das ist bestimmt ein Thema, über das man lange diskutieren kann, inwieweit und in welchen Niederungen und großen Themen bedarf die Kirche der Reformation oder der Erneuerung. Das werden wir heute in dieser halben Stunde nicht klären können. Das ist ein längeres Thema. Deswegen gehen wir jetzt gleich über zum nächsten Hörer, und zwar Herr Schröttke. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Früher habe ich viele Ihrer Ausführungen über die Schwester Faustina gehört. Und ich kann in diesem Wege mal Dankeschön dazu sagen.
Gerne.
In 5 Jahren konnte ich das nicht. Ich wollte nur jetzt ein Statement abgeben, weil Sie dieses erwähnt haben, du bist Christus der Fels. Das finde ich jetzt mal ganz hervorragend. Ich möchte aber noch mal kurz auf die Dame und das Ecclesia Semper Reformanda eingehen. 3 Dinge sind mir dazu eingefallen. Das eine, das Paulus sagt, alles das Gute behaltet. So muss man in der Zeit halt schauen, wie es umzusetzen ist. Ich will es nur ganz kurz ansetzen. Und das Zweite ist dieses, man muss sich fragen, ob das immer nur Reformation ist oder ob nicht auch Restauration vonnöten ist. Also dieses Wechselspiel. Gerade in dem Hinblick, das ist Punkt 3, dass Christus sagt, wer auch nur ein Jota von dem Worte abrückt, wird im Himmelreich der Kleinste genannt sein. Und da sind wir dann bei diesem Punkt, dass dieses, was sie sagten, du bist Petrus der Fels. Als ich ein Junge war, bin ich von einem Priester ausgebildet worden, zum Ministrantendienst, der, ich immer sage, der das Zweite Vatikanische Konzil umgesetzt hat, ohne die Glaubenswahrheiten umzustürzen. Und dazu gehörte für mich ein ganz entscheidendes, nämlich die kniende Mundkommunion, weil das habe ich erst 40 Jahre später entdeckt, der Mensch als ganzheitlicher auch einen Ausdruck dessen haben will, was er glaubt. Jetzt zurück, argumentiert wurden Veränderungen immer mit zurück zur Urkirche. Und Paulus hätte dem Petrus auch widerstanden. Und damit werden dann viele Freizügigkeiten begründet, die in der Kirche gemacht werden. Und im Grunde genommen ist es so, dass Paulus nicht entgegen des Weisungen des Petrus gehandelt hat. Das wird dabei oft übersehen. Man kann ganz klare Entscheidungsfindungen, ganz klare Strukturen denken. Aber der Papst ist nicht der Primus inter pares inter solchen, dass dann alles so als nach einem Wahlheitsrecht geht, sondern die Entscheidung wird von oben her geführt in dessen, was das erste Vatikanische Konzil ja dann gesagt hat, die Unfehlbarkeit in den Glaubenswahrheiten. Denn ansonsten ginge diese Struktur nicht. Wir wären dann sonst wieder bei den Arianisten, die, noch mit der Auseinandersetzung wieder mit den Lichtteilchen, wie werden wir heilig, bei den, wie heißen diese merkwürdigen anderen Sektierer, die es früher gab. Und da haben auch nur ganz, ganz wenige Glaubenswahrheiten dann Bestand gehabt und das wieder zurückgeführt. Das wollte ich damit noch mit einfügen.
Ja.
Also das ist nicht nur Reformation, es ist auch Restauration oder tatsächlich nur dieses, schauen wir auf den Urgrund. Und da ist der Papst der Garant dafür, dass es dann diese Möglichkeit überhaupt besteht und wir uns nicht in der Meinungsvielfalt verzetteln.
Gut, herzlichen Dank, Herr Schröttke, für diesen Beitrag.
Ja.
Pfarrer Filler, jetzt frage ich direkt nach, möchten Sie da gerade noch darauf antworten?
Ja, ich glaube, dass das ist natürlich jetzt ein ganz breiter Bogen, den Herr Schröttke hier gespannt hat für uns. Aber ich glaube, das ist eben auch ein Anliegen von Papst Franziskus, dass er eben die Menschen auf die grundlegenden, essentiellen Glaubenswahrheiten wieder hinweist. Das ist einfach ein Phänomen, gerade auch in unseren Breitengraden ist, dass heute eben viele Christen, die jetzt noch zur Kirche gehören, aber dass diese etwas den Bezug zu den ganz elementaren Glaubenswahrheiten verloren haben, zur Frage nach der Sonntagsmesse etwa, zur wirklichen Gegenwart des Herrn im Sakrament der Eucharistie, zur Beichte. Das Beichtsakrament ist ja bei uns weithin ausgestorben, muss man sagen. Und wenn, übrigens interessant, Papst Franziskus dann uns zuruft, den uns Priestern zuruft, wir sollen den Beichtstuhl nicht zur Folterkammer machen, sondern der Beichtstuhl soll der Ort sein der Freude und der Vergebung und der Befreiung, dann sieht man, dass er ganz andere Verhältnisse eigentlich vor Augen hat in der Weltkirche, denn in unseren Kirchen ist der Beichtstuhl keine Folterkammer, sondern längst zur Besenkammer geworden, wo die Putzfrau ihre Sachen abstellt, weil er einfach de facto praktisch gar nicht mehr gebraucht wird. Also hier geht es unserem neuen Papst auch darum, dass wir diese ganz wichtigen, elementaren Glaubensverhalten wieder uns ins Bewusstsein rufen. Und das ist erstmal das Erste und das Wichtigste. Und dann finde ich, dass es eben auch ganz sympathisch am neuen Papst, dass er eben sagt, erst kommt der Glaube, dann kommt die Moral. Es geht jetzt nicht in erster Linie darum, dass wir verschiedenste Gebote aufstellen und dass wir die Gebote befolgen, gerade was den Bereich der Moraltheologie anbelangt, sondern es geht erstmal darum, dass wir anfangen zu glauben. Es geht erstmal um die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Es geht erstmal darum, dass ich Jesus kennenlerne. Und wenn ich dann im Glauben stehe, dann kommt eben als Zweites, als Nachgeordnetes die Frage, wie soll ich denn dann leben, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Das ist die richtige Reihenfolge und in dieser Reihenfolge müssen wir versuchen, jetzt dem Aufruf des Papstes zu folgen und eben unseren Glauben zu verkünden, missionarisch Kirche zu sein. Das ist ja eben etwas, was wir dringend nötig haben, dass wir eben versuchen müssen, diese Botschaft an den Mann zu bringen und Christus zu verkünden. Das ist eben etwas, was heute notwendiger ist denn je. Wir haben eben nicht so sehr zu kämpfen mit einer Feindschaft gegen den Glauben, einer Feindschaft gegen die Kirche. Es ist ja im Gegenteil so, dass der Papst auch in den Medien ganz sympathisch wahrgenommen wird, dass er noch ganz positiv einfach dargestellt wird. Das Problem, das wir heute einfach haben, das ist ein viel größeres Problem, denke ich, ist die Gleichgültigkeit, gegen die wir angehen müssen, die Gleichgültigkeit im Glauben gegenüber. Und hier kommt es darauf an, gemeinsam mit dem Papst zu sagen, hier geht es zunächst mal darum, Jesus Christus kennenzulernen, ihn zu entdecken, zum Glauben an ihn zu finden und alles andere geht dann daraus hervor. Hm.
Ja, herzlichen Dank für diese Ausführung. Es wartet Frau Koch aus Legau in der Leitung. Grüß Gott, Frau Koch.
Ja, ich wollte recht vergelt's Gott sagen für diese ganzen Ausführungen, die mir sehr viel geben. Und ich wollte sagen, es hat mich zutiefst ergriffen, als Papst Franziskus eben da anfing, dass er als erstes unseren Papst Benedikt XVI, den wir so sehr verehren und lieben, dass er den als ersten genannt hat und dass er dann für sich zuerst beten hat lassen, vor er eben den Segen gegeben hat. Das hat mich zutiefst ergriffen und auch, dass er ein so gutes Verhältnis zu dem Papst hat, der für ihn sicher im Gebet eine ganz, ganz große Hilfe ist. Und es hat mich zutiefst auch ergriffen, dass ich in einem Heft gelesen habe, dass Papst Johannes Paul II. Schon vor Jahren gesagt hat, die Kirche bräuchte nun einen Franziskus.
Ein prophetisches Wort.
Mhm. Ja, ein prophetisches Wort. Das hat mich zutiefst ergriffen.
Ja. Ja, Frau Koch, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Das war sehr schön. Dankeschön Ihnen.
Ja, vielleicht kann man hier an der Stelle nochmal das aufgreifen, dass eigentlich, ich bin ja 71 geboren, das heißt, also ich gehöre zu der Generation, die eigentlich mit Johannes Paul II. Groß geworden ist, der ja eine lange Zeit das Papstamt ausübte und der eigentlich unser Papst immer gewesen ist, der uns so selbstverständlich begleitete und der ja auch eben in einer schwierigen Zeit großartige Dinge vollbracht hat. Wir denken nur an den Fall des Eisernen Vorhangs, wo hier der Papst auch seinen entscheidenden Anteil dabei gehabt hat. Er hat die Kirche in schwieriger Zeit geführt. Er ist ein Heiliger. Er ist ein ganz großer Papst gewesen. Und dann kommt eben dann im bewussten Erleben Benedikt der 16., der eben, das war ja auch überraschend, dass er dann zum Papst gewählt worden ist, und das ist eben der deutsche Papst, der als Theologe ja ganz Großartiges geleistet hat und den Glauben verkündet hat, der diese ganz wichtigen Themen auch in seinem Pontifikat eingebracht hat, die einfach heute in der modernen Welt so wichtig sind, dass man einfach von der Vernunft her denkt, dass man eben das Glauben immer vernünftig sein muss, dass man eben hier mit den kritischen Stimmen auch sprechen muss, dass der Dialog mit den Religionen vernunftgeleitet stattfinden kann. Das ist ja auch, das sind ganz wichtige und drängende Themen und Thesen gewesen, nicht zu vergessen, dass er auch dazu beigetragen hat, dass dann der außerordentliche Messritus wieder seine Heimat in der Kirche gefunden hat, dass diese Frage, die ja über viele Jahre hinweg mit großer Spannung einfach diskutiert wurde, dass sie gelöst werden konnte, dass wir einfach hier jetzt auch in diesem Bereich eine gute Lösung gefunden haben. Ich denke, dass es, und dann kommt jetzt eben der neue Papst Franziskus, und er hat nochmal wieder seinen ganz eigenen Stil, seine ganz eigenen Schwerpunkte. Mich würde interessieren, ob Hörer noch auch zuhören, die sich noch an Paul VI. Erinnern können, und ob man vielleicht davon mal was hören kann, wie das damals gewesen ist, wie man diese Johannes Paul I., Paul VI., die Päpste vor Johannes Paul II. Erlebt hat.
Ja, vielleicht gibt es jemanden, der sich da jetzt gern melden möchte. Momentan sind gerade beide Leitungen belegt. Das heißt, ich begrüße jetzt gleich die nächste Hörerin, und zwar Frau Heger aus Sonthofen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Meine Frage basiert auf einer Begegnung mit zwei Frauen, die sich als lesbische Gemeinschaft geoutet haben. Und die zwei Frauen behaupteten dann vehement, dass Jesus die Homosexualität gleichberechtigt sieht neben der Ehe. Und das würde auch der Papst Franziskus so sehen. Ich verneinte das, aber die passenden Bibelstellen fielen mir jetzt nicht gleich direkt ein. Und ich bin mir auch jetzt nicht sicher, wie weit der Papst Franziskus sich hier eben schon geäußert hat. Wäre lieb, wenn Sie da Antwort geben. Herzlichen Dank.
Ja, danke, Frau Heger, für diese Frage. Pfarrer Filler, wie ist es da?
Ja, also das ist eigentlich ganz eindeutig, dass die Heilige Schrift insgesamt die ausgelebte Homosexualität als Sünde bezeichnet. Das ist etwas, was im jüdischen Gesetz, im Alten Bund bereits aufgeschrieben ist. Und das ist etwas, was auch im Neuen Bund genauso weiterhin gilt. Hier gibt es auch kein Wort des Herrn, das eine Änderung herbeigeführt hätte. Also da gibt es gar keine Schriftstelle, aus der man schließen könnte, dass Homosexualität, die ausgelebt wird, keine Sünde ist. Die Kirche sagt ja zu dem Thema, dass eben niemand etwas für seine Veranlagung kann und dass deshalb auch Menschen, die homosexuell empfinden, nicht ausgegrenzt werden dürfen. Im Gegenteil, dass aber natürlich für sie wie für alle anderen Menschen auch die 10 Gebote gelten und dass eben hier die Sexualität ihren Platz einfach in der christlichen Ehe hat. Das ist die Lehre der Kirche, die auch natürlich Franziskus vertritt. Und ich wüsste auch nicht, dass hier an irgendeiner Stelle der Papst überhaupt zu diesem Thema etwas gesagt hat.
Es gibt vielleicht, es wird das oft dann missverstanden. Es gab ein Interview im Flugzeug, ich glaube, das war beim Weg zum Weltjugendtag oder zurück, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, vielleicht wissen Sie das noch, Herr Pfarrer Filler, wo eben diese Frage kam, wo dann eben Papst Franziskus gesagt hat, Gott liebt jeden Menschen, unabhängig von irgendwelchen ja sexuellen Neigungen, und man muss eben unterscheiden, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben. Und das, glaube ich, ist im Nachhinein oft, also von vielen Menschen eben ja dann so verstanden worden, wie der Papst findet alles gut, und das ist dann schon richtig so. Also vielleicht war das dann oft so, dieser Punkt.
Eben ganz genau wie bei anderen. Das ist das große Thema bei uns ist ja im Moment das Thema der Kommunion, des Kommunionempfangs zu Wiederfahrt geschiedene Paare. Wo man eben auch jetzt den Papst andichtet, er würde hier irgendwelche liberalen Entscheidungen treffen, aber ich glaube, dass er einfach hier auch die Lehre der Kirche verkündet, wie seine Vorgänger es auch getan haben, und dass man einfach da nicht mehr hinein interpretieren darf, als tatsächlich gesagt hat.
Gut, ja, soweit zu diesem Thema. Das können wir heute auch nicht zur Gänze diskutieren, ist auch nicht der Rahmen dazu. Wir unterhalten uns ja heute über Rom, den Vatikan und über die Frage, wer ist Papst Franziskus im Grundkurs des Glaubens, mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und ein nächster Hörer wartet in der Leitung, und zwar Herr Kubatzku. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler, ich wollte Sie mal fragen, ob Sie vielleicht etwas zu der neuen Enzyklika sagen könnten. Also ich habe jetzt mir die Enzyklika auch besorgt, habe jetzt schon angefangen zu lesen, aber genau, bin noch nicht so ganz fertig geworden. Vielleicht haben Sie sie schon gelesen und können uns einfach sagen, ja, worauf kommt es ihm an? Weil in so einer Enzyklika, man könnte so sagen, das ist so jetzt sein Regierungsprogramm, denke ich auch. Und wie würden Sie jetzt so seine Schwerpunkte einschätzen?
Okay, alles klar. Danke, Herr Kubatzku, für diesen Hinweis noch. Vielen Dank an Sie.
Ja, ich denke, dass eigentlich der rote Faden der Enzyklika darin besteht, dass sie einfach aufruft, Freude am Glauben zu haben, das Evangelium zu verkünden, das Evangelium im Alltag zu leben und Freude auszustrahlen und die Freude am Glauben zu entdecken und die Freude am Glauben auszukosten und auch weiterzugeben. Es ist ja eine sehr umfangreiche Enzyklika, die ganz viele unterschiedliche Aspekte enthält, und es ist einfach gut, sie zur Hand zu nehmen und zu lesen. Man wird sicher in dieser direkten Sprache des Heiligen Vaters viele gute Anregungen für den eigenen Glauben finden und Anregungen dafür, was es bedeutet, Christus in den Alltag hineinzunehmen und aus dieser Jesusbeziehung heraus zu leben und auf diese Weise auch den Glauben zu verkünden. Ich denke, das ist so ein roter Faden, der dem Papst ganz wichtig ist.
Alle, die jetzt neugierig geworden sind, man kann diese Enzyklika mittlerweile auch bei der Deutschen Bischofskonferenz bestellen als gedruckte Ausgabe oder natürlich auch im Internet herunterladen, entweder bei der Deutschen Bischofskonferenz auf www.dbk.de, die Abkürzung, oder auf der Seite des Vatikan, da gibt es alle Sprachen, die man sich denken kann, auf www.vatikan.va. Genau, so viel nur als Hinweis dazu. Pfarrer Filler, jetzt haben Sie vorher dazu eingeladen, die Hörerinnen und Hörer zu berichten, ob es jemanden gibt, der noch Papst Pius den VI. Erlebt hat. Jetzt hat sich jemand gemeldet, und zwar Frau Lederer. Grüß Gott, Frau Lederer.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Ich war das erste Mal in Rom mit der katholischen Jugend bei Pius den XII. Ah. Und wissen Sie, der ist, also in meinen Augen sind alle Päpste für jede Zeit ein Geschenk vom Himmel gewesen, für mich. Pius der XII ist so verkannt worden, der hat so viel Bescheid gewusst und ist so verkannt worden, auch heute noch. Dann bei Johannes Paul den I., ja, und Paul den VI., genau, der Paul der VI., der gelitten hat unter den Missverstandensein, der war so mit der, also wie der, so das, momentan fällt es mir nicht ein. Sie wissen schon was. Der Pillenpapst, haben Sie gesagt, die haben nicht begriffen, was der für Visionen gehabt hat, wo die Menschheit dann hingeschlittert ist, weil sie nicht auf ihn gehört haben. Dann bei Johannes Paul den I., ich bin Pfarrershälterin, da waren wir in Rom. Und der erste deutschsprachige Papstaudienz hat er ihm gehalten. Und das war die einzige Audienz, die er gehalten hat. Und da hat er von der Liebe gesprochen. So einfach. Mir ist vorgekommen, ich habe die Päpste damals, die Kardinäle erlebt, da waren sie eigentlich so sehr ernst. Ne? Und dann Johannes Paul der I., der hat so gestrahlt. Und dann so kurze Zeit nach, ich habe das noch so im Kopf, da war es ganz anders. Da haben sich die Kardinäle schon mehr gekannt und waren dann freundlicher und alles. Also ich muss sagen, alle Päpste und jetzt überhaupt auch Johannes der 23. und jetzt der Papst Benedikt und Franziskus, ein Geschenk vom Himmel, und das ist ganz was Besonderes jetzt. Diese Freundschaft und diese was Papst Benedikt für einen Franziskus auch ist. Also ich muss sagen, ich kann nur danken.
Ja, dann Frau Lederer, Ihnen auch herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt mitgenommen haben auf diese Reise mit Ihren Begegnungen mit den Päpsten von Pius dem 12. war der erste, haben Sie gesagt.
Ja,
das ist
ja
wirklich beeindruckend. Herzlichen Dank, Frau Lederer, dafür.
Alles Gute. Ich muss sagen, ich bin noch ganz geladen, wenn ich drüber nachdenke und spreche.
Man merkt es, ja. Also Sie sind noch schön sehr begeistert, das merkt man. Das ist wunderbar.
Ich habe ein Gnadengeschenk für die katholische Kirche.
Ja, gut.
So, alles Gute.
Danke Ihnen auch. Auf Wiederhören, Frau Lederer.
Und ich glaube, das ist einfach auch ein ganz wichtiger Hinweis, was Frau Lederer gesagt hat, dass einfach der Heilige Geist dafür sorgt, dass jede Zeit den Papst hervorbringt, den sie braucht. Dass die Kirche in den verschiedenen Herausforderungen des Zeitgeistes auch immer dann einen passenden Mann an der Spitze der Kirche hat, der eben die nötigen Antworten zu finden. Weil ich denke, das ist einfach, wenn man es so in der Rückschau betrachtet, das ist einfach auch so. Und tatsächlich etwas, wofür wir sehr dankbar sein.
Ja, also es hat vorhin ein Hörer gesagt, ich glaube, er hat gesagt, Johannes Paul II. War mein Papst. Das ist ja oft so, dass man eben in seiner Zeit vielleicht gerade, wo man im Glauben irgendwelche großen Veränderungen hat, von einem Papst ganz besonders angesprochen wird. Aber man muss ja dann doch, wie Sie auch gesagt haben, auf die ganze Weltkirche schauen. Und da ist wirklich jeder Papst zu seiner Zeit ja richtig am Platz. Ja, einen Hörer haben wir noch, den begrüße ich jetzt auf Sendung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe eine kurze Frage. Da heißt es immer, Papst Franziskus ist im Gästehaus St. Martha. Heißt das, dass er auf dem Koffer sitzt? Dass er abreisen will oder will er nicht normaler Papst werden in seinen Gemächern? Wenn die Leute nun im Vatikan mal sich gegen ihn verschwören würden, würde er wieder nach Südamerika gehen?
Okay, ja, danke für diese Frage, was dahinter steckt, warum Papst Franziskus nicht in die päpstliche Wohnung eingezogen ist.
Also ich glaube, der Hintergrund ist nicht der, dass er auf dem Sprung ist oder auf gepackten Koffern sitzt und so schnell wie möglich wieder nach Argentinien zurück möchte, sondern ich denke einfach, dass der Papst halt auch kein ganz junger Mann mehr ist. Er ist ja auch schon alt und dass er einfach auch die Art und Weise zu leben, die er bis jetzt sich angeeignet hat, auch als Papst nicht verändern möchte. Das heißt, ihm ist es wichtig, dass er nicht alleine in einem kleinen Apartment sitzt, sondern dass er eben viele Menschen um sich herum hat, wie es da im Gästehaus St. Martha möglich ist, dass er einfach auch als Papst diesen Lebensstil bevorzugt und deshalb dort sein Quartier aufgeschlagen hat.
Es gibt, das kann man vielleicht noch als Hinweis sagen, es gibt ja ein Interview mit Papst Franziskus und einem Jesuitenpater, also einem Mitbruder eigentlich, das auch veröffentlicht wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Und da hat eben Papst Franziskus gesagt, er erlebt es so, die päpstlichen Gemächer sind groß, aber die Türe ist klein. Und im Gästehaus St. Martha ist zwar das Zimmer klein, aber die Türe ist groß. Also da merkt man, er ist ein Mensch, der einfach viel Kontakt mit anderen braucht. Und das ist halt, denke ich, ja. Also das kann man da nochmal nachlesen, wen das genauer interessiert. Das ist schön, sehr schön ausgeführt. Ja, einen letzten Hörer begrüße ich jetzt noch, und zwar aus Regensburg, Herr Prinz. Grüß Gott, Herr Prinz.
Ja, grüß Gott zusammen. Ja, ich muss auch sagen, Herr Pfarrer, viel, was Sie gerade zum Schluss angesprochen haben. Ich bin fest überzeugt, dass der Himmel, dass der Heilige Geist einfach selbst jeden Papst in unsere Zeit, die wir brauchen, reinstellt. Und ich glaube, ich habe den letzten Papst Johannes Paul und Benedikt den 16., der aus meiner Heimat da aus Regensburg ja auch ist oder viel da bei uns selbst, wo ich oft gesehen habe, und den jetzigen, dass wir danken müssen. Pfarrer, viele danken, nicht nur kritisieren, das macht er, das war richtig, das war verkehrt, das heute er vielleicht ist. Und das viele Gerede, wenn man beten würde, entschuldigen Sie, wenn ich das so klar sage, wenn man für ihn beten würde, ich glaube, da würde man mehr erreichen. Wir könnten ihn stützen und unterstützen in seinem verantwortungsvollen Posten. Es ist ja nicht ein Posten wie ein Manager oder wie ein Politiker, der wo sich dann wieder rauswinden kann und so weiter durch viele Hintertüren, sondern er hat Verantwortung vor Gott, vor den Menschen und in der Kirche. Und ich glaube, bin überzeugt, dass einfach von uns Christen, wenn wir den Glauben ernst nehmen, dass wir für ihn beten. einfach für ihn und Gott danken für unsere Päpste. Man kann nicht alles auf den Punkt bringen, was man Gutes meint. Also ich habe noch nie einen negativen Gedanken gegeben, eigenen Papst. Nur eines tut mir weh, der Ungehorsam. Und ich glaube, Gott liebt den Gehorsam ganz besonders.
Ja, Herr Prinz, herzlichen Dank noch für diesen Beitrag. Herzlichen Dank, Herr Prinz, und Ihnen alles Gute.
Gerne.
Auf Wiederhören. Ja, Pfarrer Filler, das ist auch noch so ein Aspekt, den wir in dieser Sendung noch nicht angesprochen haben, den wir jetzt aber an den Schluss noch stellen könnten. Also wenn ich mich daran erinnere, Papst Benedikt hat das gesagt und Papst Franziskus auch, so eine der ersten Worte, betet für mich. Das ist doch sehr beeindruckend, finde ich.
Das ist beeindruckend, zeigt aber einfach die Erfahrung, die jeder, der ein geistliches Amt innehat, auch mitteilen kann. Man ist als Priester erst recht, als Bischof erst recht, als Papst immer darauf angewiesen, dass man im Gebet von Menschen mitgetragen wird, dass Menschen da sind, die für einen beten und die auf diese Weise dazu dabei mithelfen, dass man ein solches Amt gut ausüben kann. Ich selbst mache jeden Tag diese Erfahrung und ich kann mir gut vorstellen, dass eben auch jeder andere Priester, jeder Bischof und auch der Papst einfach sieht, ich als schwacher Mensch habe ein so großes Amt aufgedrückt bekommen, ich muss ein so großes Amt ausfüllen und das kann ich nicht alleine, das kann ich nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes, das kann ich vor allen Dingen aber mit der Hilfe von Menschen, die mich im Gebet mittragen. Deshalb nochmal an dieser Stelle möchte ich mich dem Appell des Hörers anschließen und alle bitten, uns Priester, Bischöfe und den Heiligen Vater ins Gebet zu nehmen, im Gebet mitzutragen, das ist für uns so notwendig, wie wir die Luft zum Atmen brauchen. Und das ist etwas, was jeder kann, auch wenn manche Leute sagen, ich kann nichts mehr tun, ich bin alt oder krank und ich kann einfach mich nicht mehr rühren. Sie glauben gar nicht, was sie alles erreichen können. Sie glauben gar nicht, wie viel Macht sie haben, indem sie einfach beten, indem sie die Widrigkeiten des Alltags aufopfern. Und da können die so unglaublich viel Gutes mit tun, etwas, was man wahrscheinlich erst im ewigen Leben mal sehen kann, was man alles erreicht hat. Aber deshalb die Bitte, einfach hier uns im Gebet zu tragen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Filler. Das können wir jetzt, denke ich, auch noch ganz dann ans Ende der Sendung stellen. Ihren Segen und natürlich auch das Gebet für, wie Sie gesagt haben, die Priester und Bischöfe und den Papst, die ja oft unter ganz besonderen Anspannungen und Aufgaben und Erwartungen stehen. Aber bevor wir die Sendung beschließen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich Ihnen zunächst herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Wir haben uns heute unterhalten über Rom, Vatikan und wer ist Papst Franziskus im Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wenn Sie nun diese Sendung noch einmal hören möchten oder vielleicht verschenken möchten, das ist ja auch eine Möglichkeit, dann können Sie diese Sendung als CD bekommen und bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921120. Und den CD-Dienst erreichen Sie wieder ab Montag um 9 Uhr. Oder wenn Sie eine E-Mail-Adresse haben, dann können Sie auch eine E-Mail schreiben an cd-dienst@horeb.org. Oder noch einfacher für manche vielleicht ist es, sich einen Podcast herunterzuladen auf unserer Homepage auf www.horeb.org. Bieten wir einen kostenlosen Podcast-Service an. Ab ja den nächsten Tagen finden Sie dann dort unter der Rubrik Grundkurs des Glaubens diese Sendung von heute mit dem Thema Rom, Vatikan und wer ist Papst Franziskus. Ja, Herr Pfarrer Filler, Ihnen an dieser Stelle herzliches Dankeschön und wie angekündigt würde ich Sie bitten, dass Sie noch ein Gebet sprechen und uns dann Ihren priesterlichen Segen spenden.
Sehr gerne. Herr, wir glauben und bekennen voll Zuversicht, dass du deiner Kirche Dauer verheißen hast, solange die Welt besteht. Darum haben wir keine Sorge und Angst um den Bestand und die Wohlfahrt deiner Kirche. Wir wissen nicht, was ihr zum Heile ist. Wir legen die Zukunft ganz in deine Hände und fürchten nichts, so drohend bisweilen die Dinge auch scheinen mögen. Nur um das eine bitten wir dich innig. Gib deinem Diener und Stellvertreter, dem Heiligen Vater, wahre Weisheit, Mut und Kraft. gib ihm den Trost deiner Gnade in diesem Leben und im künftigen die Krone der Unsterblichkeit. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Filler, und Ihnen alles Gute und ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Ich sage Ihnen herzlichen Dank fürs Einbringen, fürs Dabeisein bei dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frey.